Als Straßenmusiker in München ist er bekannt geworden. Und nun ist Jesper Munk zurück auf Tour in Bayern. Unter anderem in München, Dorfen und Ansbach wird er im Lauf der nächsten Wochen spielen. Und so wiederholen wir mein Gespräch mit ihm aus dem letzten Jahr. Der Musiker galt als frühes Ausnahmetalent, wurde rasch als Wunderkind gehandelt und hat sich nach turbulenten Anfangsjahren erstmal finden müssen. Dabei hat ihm auch ein sehr spezieller Sport geholfen und so fragte ich als erstes, wann haben Sie zuletzt auf Ihren Boxsack eingedroschen?
Oh, hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Ich glaube, vor 2 Wochen tatsächlich, ja.
Also, und warum?
Ich musste wieder anfangen zu trainieren und tatsächlich ist Kampfsport war immer Teil von meinem Leben.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Jesper Munk, in Herzensdingen obsessiv.
Da lacht er gleich wieder. Ich glaube, das wären viele Lacher in der Stunde. Ja, stammt von Ihnen die Wendung in Herzensdingen obsessiv. Mei, man könnte sagen, es passt ja zu einem Musiker mit großer Seele, großem Herzen. Klingt aber auch ein bisschen gefährlich. Ist obsessiv nicht auch besessen? Hat was Zwanghaftes?
Definitiv, ja. Ich glaube, ich habe das wahrscheinlich romantisiert, irgendwie dieses Liebesthema. Aber natürlich muss man erstmal sich selbst lieben lernen. Und ich glaube, da waren viele Momente dabei, wo ich die Verantwortung so ein bisschen abgegeben habe. Es war sehr viel einfacher für mich, andere Menschen zu lieben, ja.
Und die Selbstliebe ist mittlerweile an die Tür gekommen?
Ja, ich glaube, Selbstliebe ist irgendwie ein täglicher Prozess, ist wie sich einfach um sich selbst kümmern und die Liebe auch irgendwie sich selbst zeigen, ob man jetzt Sport macht oder ob man schreibt oder irgendeine Art von Routine einbaut. Ich meine, Leben war sehr ohne Routine für die meiste Zeit und ich werde langsam besser drin auf jeden Fall.
Ja, wir reden noch über diese rauschhaften Jahre. Anno 2013, 14, als Sie zum Blues-Wunderkind hochgejubelt worden, kann man auch sagen, und dann einen ganz anderen Weg genommen haben. Aber ich würde nochmal gern bei der Selbstliebe bleiben. Ohne die kann man wahrscheinlich auch nie einen Ausdruck finden, einen inneren Ausdruck, seine eigene Musik und vermutlich auch keine echte Partnerschaft ausleben. Sie waren ja auch mal verheiratet und das muss ja recht früh gewesen sein auch, oder?
Tatsächlich, ja.
Wie alt waren Sie da?
Ich war 27.
Mittlerweile früh.
Ja, stimmt auf jeden Fall, ja. Das war eine sehr, sehr extreme Beziehung, sehr hauruckartig und sehr frei und irgendwie einfach auch verrückt, ja.
Aber es ist auch schon wieder Geschichte. Ich will auch gar nicht allzu weit.
Naja, alles gut, alles
vordringen.
Gut.
Das ist schon sehr persönlich.
Open Book.
Aber von der Liebe zum Kampfsport ist es auch ein kurzer Weg. Love ist ja auch ein Battlefield. Sie haben es auch klar am Anfang gesagt, es hatte eine Weile was Obsessives im jungen Alter von 12 bis 15. Zweimal die Woche bei Meister Nang.
Jawohl.
Was denn und was hat's gebracht?
Viet Vo Dao oder Vo Vi Nam im Europäischen ist ein vietnamesischer Nationalsport, der während der französischen Kolonialherrschaft entstanden ist, als quasi eine Art von Selbstverteidigung für die Menschen von Vietnam. Und mein damaliger Kampfsportlehrer hat kein Geld für sich selbst genommen und einfach nur versucht, die Sporthalle zu bezahlen und war extrem fair. Und wahrscheinlich so das erste Mal in meinem Leben, dass ich so eine natürliche Art von Autorität mitbekommen habe. Also nicht ein Lehrer, der einfach vor mir sitzt und ich muss hier oder natürlich auch so geburtsgegeben, die Eltern muss man und so. Es war eine Autorität, die gegeben wurde aus Respekt und es war was Schönes zu lernen. Ja.
Es hat auch Halt gegeben. Es war ein Meister in vielen Lebenslagen.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat auch immer, hat uns immer gezwungen, die Schulzeugnisse mitzubringen am Ende des Jahres und hat dann auch, wenn es irgendwie schlecht gelaufen ist, hat dich so zur Seite genommen und hat einfach mit dir geredet. Das war kein Schimpfen, sondern es war, was ist denn los? Wo kannst du denn arbeiten? Wie kannst du denn dran arbeiten?
Noch ein Papa.
Ja, genau.
Ja, es waren aber auch Jahre, wo sie vermutlich Leitung, Meister in irgendeiner Weise gebraucht haben. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, sie mussten miterleben mit 15 den Tod eines Freundes. Das ist ja für einen Teenager vermutlich eine Erschütterung für immer.
Ja, auf jeden Fall. Es war halt genau eine Zeit, in der man anfängt, sich Sinnesfragen zu stellen und Existenzfragen und irgendwie ein bisschen rum zu philosophieren. Das war auf jeden Fall ein Jahr nach seinem Tod, in dem gar nichts mehr Sinn gemacht hat, bis ich dann gefragt wurde, Bass zu spielen. Wo. Also ich meine, Schule hat eh schon keinen Sinn mehr für mich gemacht, weil ich Konzentrationsschwäche hatte und Probleme mit Autorität. Und die Musik war tatsächlich das, was auf einmal alles zusammengefügt hat und so die ultimative Therapie war. Ja.
Wir reden aber auch über die schmale Linie zwischen Blues und Depression.
Definitiv Episoden gehabt in meinem Leben. Depressive Episoden, würde ich schon so sagen.
Aber schwenken wir vielleicht noch zu den sonnigen Zeiten. Es muss nicht gleich die Manie sein, aber es waren sie frei von Größenwahn, weil ich mir die alten Zeitungsausschnitte durchschaue. Das hat ja ein Tempo gehabt für 2 Jahre lang. Waren Sie da gefeit davor? Sie waren mit 20 mal auf der Bühne mit Eric Burdon.
Es war ganz komisch bei mir, weil ich glaube, das war wie eine Art von, war immer schon so, dass ich eine sehr laute und eine sehr leise Person in mir habe. Und ich glaube, dass es eben bei den Sachen genauso war. Also auch stimmungsmäßig waren Grinse, Mensch und dann irgendwie traurig im stillen Kämmerchen. Und dann war ich auch total bescheiden nach außen hin. Aber gleichzeitig sind so die ganzen Lobdinger schon auch, Komplimente schon auch zu Kopf gestiegen irgendwann. Oder irgendwann hat sich das ins Unterbewusstsein so reingeschlichen. Wenn es genug Leute zu dir sagen die ganze Zeit, dann nimmst du es, you take it for granted.
Wie sagt ja, man du das? Hörst es ja auch gern. Und ich würde ja sagen, das überfordert ja auch Leute, die in der Mitte sind. Das Tempo, das da war im Musikbusiness.
Ja.
Bei Ihnen vor 10 Jahren. Vielleicht gehört dann auch zum Obsessiven diese radikale Abkehr vor einer Weile von diesem Erfolgsweg. Blues, Soul, die Reibeisenstimme, das Wunderkind.
Ja.
Sie haben es ja fast in Trümmer gelegt zeitweise.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch was relativ Unterbewusstes. Mir ging es psychisch nicht mehr gut, weil ich irgendwie Erfolg hatte mit etwas, was ich selber nicht als so gut oder als was angesehen habe, was ich selber hören würde. Und ich wollte mich schneller entwickeln, als ich es tatsächlich getan habe. Und ja, vielleicht ist da auch Größenwahn dabei. Ein Alter, wo man einfach sehr viel von sich erwartet oder gleich irgendwie ja, einfach in eine Höhe ansteigen will, die man sich selbst aber auch verbaut. Und es war viel Self-Sabotage. Wie sagt man das auf Deutsch? Self-Sabotage.
Ja, sich selbst im Weg stehen.
Ja. Oder man macht sich irgendwie, man betrinkt sich zu sehr, weil dann kann man es irgendwie darauf schieben, dass man betrunken war oder solche Sachen. Also so total kindische Mechanismen am Ende des Tages.
Happy When I'm Blue aus dem Album Favorite Stranger. Auch schon wieder 6 Jahre her.
Tell me, baby.
Vielleicht, vielleicht gibt es ein Wiederhören mit der Nummer Mitte Juli, 11.12. im ausverkauften Club Miller, präsentiert von Bayern 2.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Jesper Munk, als Straßenmusiker vom BR Zündfunk entdeckt.
Und jetzt sitzt er mir gegenüber, gerade mal 12 Jahre später. Gibt es noch eine Erinnerung an diese Entdeckung auf der Straße?
Ja, auf jeden Fall. Wenn es Ihnen nichts ausmachen würde, könnten wir du sagen, weil ich weiß, dass ich es falsch machen werde bald.
Obwohl ich dein Vater sein könnte. Mit Leichtigkeit. Ja, gern, okay.
Vielen Dank.
Ich mache selten.
Ja, wirklich.
Aber dir zuliebe mache ich's.
Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen, vielen Dank. Die Anfänge, es war lustig. Es war einfach wenig los im Fraunhofer. Ich habe im Fraunhofer gearbeitet und im Sommer ist da wenig los. Wir haben keinen Biergarten gehabt und so. Also bin ich einfach zum Reichenbachplatz gegangen und habe dort irgendwie mit der Akustikgitarre so neue Songs ausprobiert oder mal, wenn ich ein Cover lernen wollte, dann lerne ich es halt irgendwie da und vielleicht schmeißt mir jemand was rein. Und es ist tatsächlich auch genug Geld halt für die paar Bier und ein bisschen Kippen und was zu essen in den Pfingstferien da rumgekommen. Und dann ist irgendwann der Ralf Summer vorbeigekommen und hat mich einfach eingeladen auf dem Studio-Closing. War das Studio 2 oder 12?
Studio 12.
12,
genau. Ralf Summer ist, er möge mir verzeihen, mittlerweile selber eine Radiolegende.
Ja.
Ja, und dann ging es dahin. Ich habe im Archiv gekramt und ich habe natürlich den Mitschnitt gefunden aus dem Studio 12. Wir spielen aber jetzt nicht die Musik von vor 12 Jahren aus dem Zündfunk, sondern den Ausschnitt danach. Da hat ein gewisser Tobi Ruhland moderiert, da war der auch noch 12 Jahre jünger.
Gerade schreibt der Münchner sein Abitur und danach will er Gitarrenbauer werden. Ein Job, den er vermutlich irgendwann aufgeben muss. So prognostizieren wir das hier im Zündfunk. Aus diesem Blondschopf kann und darf einfach nur ein Musiker werden. Das war uns allen klar, wie er da so saß mit seinem weißen Unterhemd, Muschelkette um den Hals, die Hose auf 7:30 und wie er uns erzählt hat von seinem Dasein als Münchner Straßenmusiker.
Man genießt die Sonne, man steht da mit der Gitarre, ist eigentlich sehr ungezwungen, man verdient nicht schlecht.
Wie viel kriegt man denn deiner Stunde?
Also das Beste, was ich verdient habe, war so in 40 Minuten 50 Euro.
Wow.
Und ein paar Guttis. Das sind dann die netten älteren Herrschaften.
Süß, oder?
Dass du es gefunden hast, hervorragend, vielen Dank dafür.
Das warst du, kurz vorm 20. Jetzt sitzt du allerdings immer noch im weißen Unterhemd da, sehe ich. Allerdings unterm langärmeligen.
Genau.
Aber weißes Schießerunterhemd, ich sag's mal, Feinripp gerade raus, gehört dazu.
Es ist hängen geblieben, ja. Manchmal ein Crop-Top, ein bisschen bauchnabelfrei.
Ist einfach kuschelig.
Ja.
Ist es eigentlich im Rückblick Zufall, dass es nicht bei der Straßenmusik geblieben ist? Glück, dass es anders gekommen ist, deiner Arbeit, dem Talent zu verdanken, Schicksal?
Ich glaube, es sind so viele Faktoren gleichzeitig. So viele Menschen um mich herum haben mir geholfen oder waren zur rechten Zeit am rechten Ort. Und ja, es wäre irgendwie blöd, immer zu sagen, nee, da ist kein Talent oder so. Ich glaube, ich habe eher mit Disziplin ein Problem. Und manchmal ist Talent ein bisschen sogar im Weg, weil es immer genug ist und dann schiebt man selber weniger an und das hat sich, glaube ich, jetzt über die Jahre so ein bisschen verändert, wie ernst ich es nehme oder wie einfach die Einstellung dazu hat sich verändert. Ich glaube, ich habe so ein bisschen zu viel Magie dem Nicht-Vorbereiten gegeben und jetzt finde ich Vorbereitung toll.
Genie allein reicht auch nicht.
Und ja, da draußen, es gibt eh keinen Single Genius.
Stehen vielleicht noch ein paar unentdeckte Talente? In der Fußgängerzone?
Auf jeden Fall, ja.
Ab und zu hörst du was, wo du denkst, ja. Wieso steht der vorm Kaufhof?
Das letzte Mal, als ich das gehört habe, war es tatsächlich John Kenzie. Und der ist Straßenmusiker for life, glaube ich, aber spielt auch größere Konzerte. Den habe ich als, oh no, wie heißen die nochmal? Auch total abgefahrene Band mit so einem Soul-Sänger. Anyways, der hat Support gespielt im Ampere und das ist der beste Straßenmusiker, den ich kenne. Er ist einfach...
Und der hat Wahnsinn. Nicht Wonderwall gespielt?
Nee, der hat wirklich fiesen Blues gespielt. Und zwar so gesungen, wie sie es gehört. Ja.
So wie du. Einst. Während der Abi-Vorbereitung oder gab gar keine Abi-Vorbereitung?
ich hatte da ein bisschen aufgegeben gehabt, ehrlich gesagt. Ich musste das natürlich jetzt nicht groß rumprosaunen, aber ich glaube, meine Eltern haben das auch gecheckt, dass ich da so ein bisschen, ja, ausgecheckt habe aus der Schule. Irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht mit ein paar Lehrern und auch gute Erfahrungen und wurde auch vom Disziplinarausschuss gerettet von zwei verschiedenen Lehrern. Vielen Dank dafür, ihr wisst, wer ihr seid. Und dann hat mich meine Ex-Freundin damals, Valentina, hat mich damals 2-3 Tage vor dem Mathe-Abitur einfach so hingesetzt und hat irgendwie gesagt, es ist so dumm, was du hier machst. Wir lernen jetzt einfach irgendwie so viel, wie es geht und du machst 3 von diesen Probe-Abis in den nächsten 3 Tagen und dann kriegst du da mindestens deinen Belegpunkt. Bist voll gut mit Zahlen, hör mal auf, irgendwie dich so blöd zu verkaufen.
Also ein Abi hast du noch gepackt.
Ja, 3,6. Stolze 3,6. Von 3,8 auf 3,6.
Immerhin, manchmal entscheiden stark. Die Zehntel.
Ja.
Und wahrscheinlich der Einzige mit 3,6, der auf der Homepage des Luisen-Gymnasiums, jetzt können wir es mal aussprechen,
das ist so lustig,
steht unter bekannte Ehemalige.
Es war ja früher eine Frauen-, also Mädchenschule.
Ja, da steht nicht, Erika heißt, Mann und Hanna Schigulla.
Ja, wirklich.
Und der Jesper.
Genau. Berühmtheit, oh mein Gott.
Wow. Ja, warst du schon, bist du schon. Jetzt weiß ich nicht, welche Rolle wir dabei gespielt haben vor 12 Jahren. Bayern 2, / Zündfunk, / Puls, Stadtrampe.
Riesenrolle natürlich, eine Riesenrolle. Ich bin hier so viel in diesem Gebäude gewesen. Ich habe mich irgendwann tatsächlich ausgekannt. Es war kein Labyrinth mehr, was, wie du weißt, nicht ja. So einfach ist. Das war eine Riesenunterstützung. Ohne das wäre natürlich überhaupt nicht das Gleiche abgegangen. Also das Radio hat mir extrem geholfen.
Und schön, dass die Rakete gerade eine Zwischenlandung macht nach unserer Startrampe hier. Ja, zu deiner Kindheit kommen wir im nächsten Kapitel. Aber mich hat es halt wirklich erstaunt. Du hast mit 16 zur Gitarre gegriffen. Mm. Das ist enorm spät, um virtuos zu werden, sagt man. Und 5 Jahre später die erste Platte. Hast du eine Erklärung für dieses enorme Tempo?
Ich meine, ich habe irgendwann mal ich müsste jetzt den Papa fragen, aber so mit 12 oder so vielleicht so eine Smoke on the Water Bassline von ihm gelernt und ja, vielleicht gut. Mal einen D-Dur-Akkord. Aber das Interesse kam mit 16 und es war erstmal Bass, ehrlich gesagt. Die Gitarre kam so mit 17, 17,5 oder so und die ersten Songs.
Noch später.
Boah. Ja, weil das mit dem Bass hat mir tatsächlich über eine sehr schwierige Periode, über die wir vorher geredet haben, geholfen. Und
dass
Bass,
der Freund gestorben
war. Ja. Und Bass zu spielen in dem Kontext von der Band war. Also auch so ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst als Bassist, du bist so zwischen Rhythmus und Melodie, ist wie als würde die Band dich so umarmen und deine Körpersprache ist wichtig für den Groove von der Band. Und das hat mir irgendwie eine Art von Sense of Belonging, wie sagt man es, Zugehörigkeitsgefühl gegeben, tatsächlich zum ersten Mal so richtig. Und das mit der Gitarre war eher der Versuch, Songs zu schreiben, weil ich die ganze Zeit gesehen habe, was das mit meinem Dad gemacht hat zum Beispiel, wenn der einen Song fertig geschrieben hat, dann war es so, oh. Da ist irgendeine Last von ihm abgefallen. Dann habe ich das bei dem Frontmann von Lila's Riot, das war meine erste Band, der ich Teil war, auch gesehen und ich war so, das möchte ich gerne auch haben.
Ja, richtiges Melodieinstrument. Dein Papa, muss man sagen, ist auch ein großer, guter Musiker. Marionettes, ja. Cat Sunflower.
Jo.
Wir können ihm heute zuwinken. Es ist ein besonderer Geburtstag heute.
Auf jeden Fall. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. 60er.
Eine fiese Zahl. Auch eine schöne Zahl.
Ach, muss man sich verdienen auch erstmal. Muss man erstmal überleben und sich verdienen.
Ja, und einen tollen Sohn hat er. Das weiß er.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Jesper Munk. Aufgewachsen im Hinterhof des Fraunhofer.
Wer es nicht kennt, eine legendäre Münchner Gastwirtschaft, die gibt es seit 250 Jahren und ist jetzt seit 50 Jahren in Händen desselben Wirts. Jetzt nehmen Sie mal meine Landsleute, hätte ich beinahe gesagt, die Franken, die noch nicht drin waren, mit in diesen Häuserblock, in die Wirtschaft. Wie schaut's denn da aus?
Ja, das Fraunhofer war quasi wie so der Anker in unserem Hinterhof. Die meisten Eltern von den Kindern, mit denen ich gespielt habe, haben da auf irgendeine Art und Weise gearbeitet. Meine Eltern haben da selber sich dort kennengelernt. Wunderschöne Holzinnenausstattung. Einfach alles daran ist irgendwie so original und fühlt sich so nach zu Hause an.
Als ob der Kini gleich reinkommt. Mit dem Mastkrug.
Und halt auch so viel Kultur, also ob vom Polt oder Mittermeier, auch hinten die Kulisse, da ist eine Kleinkunstbühne angeschlossen. Ich habe wirklich mit dem ganzen Hinterhof, ist mir so spät erst aufgefallen, was für ein Riesenglück ich da hatte. Das habe ich nirgends mehr gefunden. Es ist einfach, man geht in den Hinterhof rein, also erstmal ist vorne das Fraunhofer. Man geht durch das erste Tor und kommt in den Hinterhof, wo in der Mitte ein Baum steht und ansonsten ist auch ein bisschen Grün da, natürlich auch Beton. Damals hat der Hausmeister sogar den Kids auch noch einen kleinen Sandkasten dahin gemacht, was wir natürlich total geil fanden. Dann ist da ein Fahrradhaus, das früher ein Stall war, das der Beppi unter Denkmalschutz gestellt hat. Das gibt dem ganzen Hof sowas Altertümliches noch, obwohl die Häuser natürlich ein bisschen modernere Fassaden haben.
Wir reden über die Münchner Altstadt im Grunde.
Ja.
Fraunhofer, Glockenbachviertel.
Ja.
Dann ist kommt auf, der Meister Eder ums Eck.
Also es war wirklich so ein bisschen der Vibe. Also nicht, dass es eine Werkstatt war tatsächlich, aber zum Beispiel unter uns war eine Buchdruckerei. Die hat noch ganz normal gesetzt. Also so wirklich Oldschool Buchdruckerei vom Thomas damals.
Und du bist Jahrgang 1992, ja, muss man jetzt mal sagen.
Ja. Dann war unter uns die Kulisse, eben mit der Kleinkunstbühne. Dann war im Keller von der Kulisse quasi dieses Indie-Kino, Werkstatt-Kino, was auch eine Rieseninstitution, also ich meine, einer der coolsten linken Indie-Kinos, die es gibt.
Auch Trash-Sex-Filme gab es da manchmal.
Was da manchmal für Schreie kamen aus irgendwelchen japanischen Indie-Horrorfilmen und wachst du auf und bist so, wow. Aber ich habe mich auch öfter mal irgendwie in das Schnittzimmer vom Wolfgang dann gestohlen und habe ihm beim Schneiden zugeschaut und die ganzen Horrorplakate angeschaut und natürlich
also eine pittoreske Innenstadt-Kindheit. Total groß. Wie aus der Zeit gefallen.
Total. Und alle in der Küche, also die meisten kommen aus Ghana, ich glaube einer ist aus Kamerun und dann war der Winnie, der Chefkoch, der Vater von einem guten Freund eben. Es war wirklich voll mit Kindern und irgendwelchen Künstlern und Halbverrückten. Es war echt toll.
Oben drüber die Wohnung der Eltern und der Papa ist ja Musiker. Mm. Jetzt muss ich dazu sagen, wir reden ja beim 8-jährigen Jesper übers Jahr 2000. Und was war der Sound ihrer Kindheit?
Beatles, Beach Boys, The Cure, Clash, The Platters, Leonard Cohen, Dylan, mein Gott, der hat so eine riesen CD-Sammlung.
Aber jetzt hätten sie ja als Kind oder Teenager sagen können, das genau nicht. Aber irgendwie haben sie es auch zu ihrem gemacht anscheinend.
Definitiv, als mich die Jungs gefragt haben, ob ich Bass spielen möchte, weil ich habe sie erst falsch verstanden. Ich dachte, brauchen einen Bass von mir. In dem Moment war ich aber so, ich möchte eigentlich nicht machen, was mein Dad macht. Jetzt habe ich auch einen Bass in der Hand. Ist irgendwie weird. Und bin aber trotzdem in den Proberaum rein. Das war so ab dem ersten, weil dann so viele Leute auf mich eingeredet haben und also probier's halt einfach. Du hast nichts zu verlieren. Geh doch einfach mal rein. Das war so ab der ersten Note, war ich so, oh, wow. Das war irgendwie das, was ich hätte schon machen sollen vor langer Zeit.
Dein Vater hat's ja Jahre versucht.
Ach so, ja, genau. Lustigerweise, ja, er hat's angeboten. Aber er war nie eine von diesen militanten Eltern, die irgendwie dich in Klavierunterricht schicken, auf den du überhaupt keinen Bock hast. Und das tötet die Liebe zur Musik einfach. Also er hat's wirklich.
Aber du hast mit 8, 10, 12 immer gesagt, nein, danke.
Ja, vor allem im Unterricht war ich halt so, ja, Unterricht ist nichts für mich. Das weißt du doch, Papa.
Ich muss es aus dem Stand können oder ich lasse es.
Tatsächlich, was dann passiert ist, war, dass mir halt natürlich die Gitarristen von der Band, Lila's Riot eben von damals, halt die Basslines dann beigebracht haben. Und irgendwann hat sich so erschlossen, ah, okay, das passt hierzu, eine Pentatonik ist ungefähr das. Und so ist mein Halbwissen auch geblieben. Also ich habe jetzt noch nie wirklich extrem reingeschaut. Ich habe immer von den Musikern gelernt, mit denen ich zusammengespielt habe.
Du kannst Noten lesen?
Nee.
Komm.
Nee. Ich habe, glaube ich, 6 Jahre lang Krieg gegen meinen damaligen Musiklehrer geführt, was damit geendet hat, dass er mir angedroht hat, mir nicht das Abitur zu geben, wenn ich nicht Noten lese. Und ich hatte so Angst davor, meine Möglichkeit zu improvisieren zu verlieren, weil das meine Erfahrung mit den Klassikern war. Aber damals ist es jetzt nicht rational, ne? Das ist ein irrationaler Teenager.
Über den kommt vielleicht reden. Noch. Im Herbst kommt das 5. Album.
Ja, ohne Noten lesen.
Wo wir schon bei Verständigung aller Art sind. Hm. In der Musik geht es ja ohne Sprache. Hm. Bei einer Partnerschaft braucht es das ja im Grunde. Hm. Aber wenn ich jetzt weiß, wie der Papa die Mama kennengelernt hat, deine,
ja,
Eine Dänin.
Ja.
Konnte die Deutsch?
Ein bisschen zu dem Zeitpunkt, aber es hat sie verstärkt dann gelernt. Ich glaube auch wegen der Modeschule, die sie dann besucht hat, die auf Deutsch war.
Wie haben die sich dann vor allem unterhalten?
Da war manchmal ein bisschen Englisch dabei, aber die haben wirklich versucht, dieses Deutsch so gut wie möglich quasi zu implementen. Ich, also ganz früh kindliche Erinnerungen habe ich nicht, aber es waren schon viele englische Sachen dabei, auf jeden Fall in meinem Kopf.
In deiner Sprache sind auch ein paar englische Sachen.
Ja, ich meine, Englisch war immer auch...
Deutsch implementen.
Es wird gerade richtig schwierig. Ich habe auch deswegen, war ich richtig nervös wegen dem Interview, weil ich in Berlin tatsächlich ist meine Hauptsprache Englisch geworden seit fast 8 Jahren jetzt.
Da leben aber schon noch Berliner auch.
Ja, und das ist jetzt nicht wirklich kein Diss gegenüber deutschen Musik. Ich weiß nicht warum, aber ich mache irgendwie hauptsächlich mit englischen Leuten Musik. Oder meine Ex-Partnerinnen sind auch eigentlich alle englischsprachig. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Englisch war auf jeden Fall immer Teil davon. Ich meine, die Leute aus der Küche waren alle aus Ghana, wir haben viel mit denen abgehangen. Und mein Nachbar, der Ex-Freund von meiner Mom, Uncle Jeff, ist Brite auch. Also es war irgendwie die ganze Zeit da. Und die dänische Familie, ich kann kein Dänisch. Jetzt hast du
Würzburger gegenüber. Heute ist Deutsch.
Heute ist Deutsch. Auf jeden Fall. Ich wollte mich nur erklären.
Sondern Deutsch. Ja, wir haben es ja schon ein paar Mal gestreift und halten die Schule besser kurz, vor allem ab der 7. Und du bist wankend über die Ziellinie, Abitur 3,6.
Jo.
An der Intelligenz liegt es nicht. Nur Disziplin, Interesse, Aufmerksamkeit, was war denn los?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, da war einfach eine Art von, klar auch Faulheit, aber ein Problem, also ab ADHS oder einfach eine Konzentrationsschwäche wurde mir auch auf jeden Fall diagnostiziert in der Vorschule oder so. Und sobald es ums Lernen geht, hat es nicht gereicht quasi. Also alles, was logisches Denken war, war easy, weswegen es gereicht hat, bis zum Abitur zu kommen. Sobald es um Lernen ging, war es fast unmöglich mit mir. Also
außer du hast die berühmte intrinsische Motivation, du willst es unbedingt können und dann hast du auch 5 Stunden mit der Gitarre am Stück verbracht.
Okay, da sind wir bei Obsession, also Obsession versus Disziplin, ja. Weil es natürlich selbst ausgesucht auch. Es ist auch nicht was, was nötig ist.
Ja. Nötig war die Musik in jedem Fall in deinem Leben. Hatte auch was Therapeutisches. Stimmt. Wir haben es ein paar Mal angesprochen durch den Freund, der ja gestorben ist damals, die Musik als Heiler. Jetzt kommt auf deinen Wunsch eine Stimme hier ins Spiel. Tom Waits. Heilt die irgendwas?
Oh,
oder
ja.
Was löst sie aus in dir?
Wie hast du irgendwann mal gesagt? Ich glaube, mir hat niemand so viele Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen wie Tom Waits in dem Sinne, außer meinem Dad. Ich glaube, bei Tom Waits war es so, ich konnte nicht aufhören, Tom Waits zu hören, weil ich einfach nicht gecheckt habe, wie er es macht. Ich wusste nicht, was das ist, was er mit seiner Stimme und mit der Phrasierung macht, warum die Geschichte mich so reinzieht, warum es jedes Mal, wenn ich einen Tom Waits-Song höre, ist es wie, als würde jemand so eine Tür aufmachen und mich in so seine eigene Welt einladen.
Du willst bitte, bitte nicht wieder verglichen werden mit ihm, habe ich gehört.
Oh, ich meine, es ehrt mich sehr, aber es macht mich immer ein bisschen peinlich berührt.
Playing our song again.
summer brings, it's a love you'd kill for, and all the world is green. He's balancing a diamond on a blade of grass, the dew will settle on our graves, and all
hören 1:1 der Talk mit dem Musiker Jesper Munk. Bekannt geworden mit seiner kraftvollen Spielart des Blues und Soul. Vor 12 Jahren kam sein erstes Album heraus, als noch keiner von kultureller Aneignung sprach. Aber auch später kamen da keine vehementen Einwände?
Tatsächlich hat mir noch nie jemand vorgeworfen. Ich glaube, ich habe es mir selber irgendwann vorgeworfen. Und deswegen hat sich auch der Stil dann geändert nach dem 2. Album, weil ich, glaube ich, einfach selber so ein bisschen drüber nachdenken musste und erstmal nicht quasi, egal welche Musik.
Ich habe
es gar
nicht als Vorwurf begriffen. Es kann ja einer das empfinden und ausdrücken können und das seelisch so
durchleben. Wie gesagt, das wurde mir noch nie tatsächlich vorgeworfen, außer von mir selbst.
Es war ja auch noch nicht so ein Thema vor 15 Jahren. Mhm. Sie sind auf die ersten Konzerte mit als Teenager und da konnten Sie erstmal hochschauen zu Ihrem Vater. Das finde ich ja auch eine eigenwillige Konstruktion.
Ich war mit 1,5 mit im Tourbus und ich glaube mit 4 oder 5 stand ich irgendwann mal im Theatron auf der Bühne und habe ein Kinderlied mit einer meiner besten Freundinnen gesungen und wir haben als Vorband von Cat Sunflower auf dem Theatron gespielt vor 4000 Leuten oder so. Es war total voll, ja.
Da warst du nicht schüchtern.
Das ist toll, oder? Diese kindliche Schamlosigkeit, ja.
Ja, ich bin gerade wieder ins Sie gefallen, weil ich eben so alt bin wie der Papa, sogar noch ein bisschen älter. Der aber für seine Weise auch eine Berühmtheit war hier in oder ist in Bayern, Südbayern. Also Marionettes, Cat Sunflower, ich erinnere mich an beides.
The Mask. Ich mochte The Mask lieber als Marionettes tatsächlich. Harbors and Fields heißt die übrigens, falls jemand nachschauen will. Großartige Platte.
Aber was für ihn sicher dann auch die letzten 10 Jahre ein Begleiter war, so Schlagzeilen wie in der SZ, im Schatten des Sohnes.
Es ist so ja lustig, wenn man meinen Dad kennt. Ja, es ist sehr lustig, wenn man meinen Vater kennt. Das ist natürlich, freut er sich da einfach nur mit. Und es ist so lustig, weil mein Vater ist eine sehr laute, aktive Person. So einen großen Schatten kannst du nicht werfen. Ey. Es einfach bleibt der Charakter, der ist, ja, der war nie irgendein Neid oder irgendwas. War
aber auch dein größter Fan und Anschieber, Manager.
Er hat wahnsinnig viel am Anfang geholfen, ja.
Dann gab es eine Zeit, wo ihr verdammt viele Auftritte hattet, diese legendären Jahre. Ich erinnere mich, Abendzeitung, Stern des Jahres, Newcomer des Jahres, Bereich Blues, diese Kritikerhymnen, 2013, 14, 15. Wenn du für dich eine innere Überschrift finden müsstest für diese 2-3 Jahre?
Ziemlich vernebelt, ehrlich gesagt, weil so viel auf einmal passiert ist. Es hat sich natürlich teilweise wahnsinnig toll angefühlt.
Wunderkind des Blues.
Das zum Beispiel hat mich immer schon, ich weiß nicht, wen das nicht nervös machen würde. Der Druck von Wunderkind, für mich ist ein Wunderkind Mozart. Mhm. Und also das Wort Wunderkind ist konnotiert mit Amadeus Mozart. Viel Spaß mit dem Druck, weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Und jedes Wunderkind hat sein Verfallsdatum.
Ja, und vor allem in der heutigen Zeit. Also es ist alles so schnelllebig, ne? Die verbrennen hier irgendwie die Popkinder, wie jetzt, also es Das ist einfach in Sekunden schneller, hat jeder deinen Namen schon wieder vergessen. Aber das bitte sei mal ein Vorteil Wunderkind für Deutschland.
Von unserer Generation, sage ich in Anführungszeichen, und von deinem Papa. Mm. Ob es das nochmal geben wird, so Popgrößen, die 10, 20, 30 Jahre bleiben und Leben begleiten?
Es ist echt schwer, irgendwas einzuschätzen heutzutage. Jetzt kommt noch AI um die Ecke, mal gucken, wer da noch übrig bleibt.
Ja, ich habe dieses Udio neulich mal angeschaltet. Du gibst ein, ich hätte gerne einen bestimmten Musikstil,
ja,
eine A Cappella-Passage,
ja,
gerne den Refrain Baby on Board.
Aha.
Und dann spuckt die KI eine Rockabilly-Nummer raus, mehrstimmig mit alten, ja, Gitarren.
Ja.
Da also ist kein Mensch, aber die singen ihr Stück.
Und damit geht schon mal ein Sektor flöten, weil für Advertisement Music oder auch für manche Tabloid-TV-Shows und sowas, brauchst du da wirklich Seele und Kunst? Nein, für dich privat brauchst du Seele und Kunst und du willst auf ein Live-Konzert gehen, wo nicht ein Hologramm hoffentlich steht. Ich meine, I don't know, vielleicht gibt es den Fetisch auch inzwischen, aber...
Aber, ja, die Avatare springen ja schon rum.
Das ist ja auch so, das wäre so ein Spektakel, das würde ich mir sogar, ich würde es ungern finanziell unterstützen, aber ich würde es gerne reinsehen.
Würdest du ausschließen, dass eines Tages Jesper da vorne als Hologramm den Silbenmann gibt mit der Gitarre?
Definitiv. Also ich meine, hoffentlich kriegt niemand die Rechte davon.
Dass deine Persönlichkeitsrechte gewahrt werden. Also es waren drei rauschhafte Jahre.
Mm.
Es hatte auch was. Mm-hmm. Erfolg, Kohle, Bekanntsein.
Ja.
Wann hast du gespürt, den Weg gehe ich nicht weiter?
Es hat sich irgendwie so eingeschlichen, ehrlich gesagt. Mir war es sehr unangenehm, als Blues-Hoffnung die ganze Zeit so beschrieben zu werden, während ich mich mehr fortgebildet habe in Richtung Cultural Appropriation und so und war einfach im Clinch mit meiner eigenen Musik und wollte mich weiterentwickeln und habe schon gemerkt, dass das Plattenfirma enttäuscht hat, dass quasi nicht das, never change a winning team.
Ja, mach doch genau so weiter.
Genau, funktioniert doch. Was machst du denn?
Fans waren ja auch irritiert.
Ja, und es tut mir auch inzwischen natürlich für Fans dann leid und war so ich-bezogen, dass ich einfach auch vergessen habe, dass jemand hart gearbeitet hat irgendwie und sich einmal irgendwie in zwei Wochen ein Konzert rauslässt und dann spiele ich halt nur neue Songs, die quasi nichts mit der alten Musikrichtung zu tun hatten.
Aber es war einfach noch nicht da,
das Gedankengut. Ja.
Wert und wichtig und musste so sein. Und dann hast du auch die Fan-Kommentare ignoriert. Ich habe mir das ja angeguckt auf YouTube. Mensch, was macht er denn jetzt? Warum macht er nicht das alte Zeug? Das ist doch viel besser.
Oh ja, auf jeden Fall.
Es ist auf jeden Fall, um mal klarzumachen, wie groß der Wechsel war, ein Riesensprung geworden. Ich spiele jetzt nochmal an. Small Talk Gentleman. Okay. Nur eine halbe Minute von vor 9 Jahren. Jesper Munk, Achtung.
Heard you talk, Mr. Money Good Man. Tell me, can you find peace? No, I don't think you can.
Und jetzt spielen wir den aktuellen Jesper und unterhalten uns danach drüber. Head in the Clouds.
I'm tired of waiting for the breeze. Come shake the leaves down off of these trees. Bring this summer to an end, so everything can finally start over again. I know I don't say what we need. Everything ain't what it seems, but for now I got my head in the clouds, 'cause I know there'll always be around. Head in the clouds, I know they're never gonna let me down. Head in the clouds, ooh. Head in the clouds. Of the sand in an attempt to comprehend, just as the birds say in the sky, nothing to learn, just need a good reason.
season of fire. And I know, don't say what we need. And everything ain't what it seems. So for now, I got my head in the clouds. Cause I know there'll always be around. Head in the clouds. I know they're never gonna let me down. Head in the clouds. Nobody's gonna catch me crying.
Bayern 2, 1:1 der Talk. Und ich frage mich, ist das wirklich derselbe Jesper, der da singt? Er ist der Blues-Berserker mit dieser 70s-Zerr-Gitarre. Und jetzt der Schwebende.
Lustigerweise war beides immer schon Teil von mir. Also auch so beim ersten Album waren auch so Jazz-Balladen dabei.
Aber das hat auch was von Häutung?
Ja, definitiv.
Beide Aufnahmen trennen 7 Jahre.
Ja, krass. Wahnsinn, das ist alles ewig her. Ja, es ist schon eine Häutung. Ich meine, es ist einfach eine Weiterentwicklung. Ich glaube auch, dass das Krachige auch fürs Jesper Munk-Projekt noch nicht fertig ist. Also ich schreibe auch schon an eher so shoegazigen Rock'n'Roll-Nummern auch wieder gerade. Es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, weil wie als hätte es so eine Pause gebraucht oder müsste irgendwo ein anderes Ventil finden. Und das habe ich dann bei Plattenbau und bei Public Display of Affection gefunden gehabt. Ja.
Aber du hast auch eine Weile Teufel getan und diese alten Sachen auf der Bühne gespielt, diese Blues-Rock-Kracher. Und mittlerweile ist es denkbar als Zugabe, oder?
Ja, ich mache das bei Solo-Performances auch. Also es ist dann immer halb getrennt. Also kommt auf den Rahmen auch drauf an. Ich will jetzt nicht Leute vor den Kopf stoßen. Ja.
Ich dachte mir nur, wo kann da die Reise noch hingehen? Wenn das jetzt die Spannbreite der letzten 7 Jahre ist, ist ja wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen, oder?
Nee, aber ich glaube, es hat sich tatsächlich so ein bisschen eingepegelt. Obwohl, man will natürlich nichts versprechen, aber das sind so die Musikrichtungen, in denen ich mich sehr zu Hause fühle.
Jazz, New Wave.
Blues, Chanson, ja.
Soul.
Ja.
Alles.
Ja, ich meine, es gibt auch noch ein paar. Ne?
Ja, es gibt noch ein paar mehr.
Ja, Noise, auch Post-Punk.
Und ist dir so leicht zumute, wie die Musik klingt? Ist das ein Ausdruck deines Lebensgefühls gerade?
Ich glaube, das neue Album, das im Oktober kommt, hat auch viel Melancholie und...
Hat auch einen schönen Titel übrigens.
Yesterdays.
Ja, Yesterdays und Days... D-A-Z-E, wie aus diesem Zeppelin-Song.
Ja.
Betäubt, benommen.
Ja.
Aber da reden wir über die Nebel der Vergangenheit oder über jetzige.
Nee, tatsächlich. Das war ein bisschen eine vernebelte Ansicht, die ich hatte von meiner eigenen Musik. Dieser Druck von der Plattenfirma, von den Leuten und allem hat mir ein bisschen den Spaß an meiner eigenen Musik geraubt. Ja. Und dadurch wurde auch öfter natürlich zur Flasche gegriffen oder zu anderen Mittelchen und deswegen war es ein ziemlicher Daze oder Haze, Nebel in der Zeit.
Und jetzt hast du schon eine halbe Flasche Wasser getrunken.
Ich habe heute schon 3 Liter Wasser getrunken.
Ich weiß zwar nicht, was du trinkst, wenn du hier rausgehst, aber das klang ja fast so, als ob du das bleiben lässt, das andere.
Nee, ich habe jetzt nichts dogmatisch irgendwie abgelehnt, aber ich kann da ganz anders umgehen, aber es ist ja auch... Es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass die Motivation und der Lebensweg mit der Musik wieder gefunden ist tatsächlich und dadurch ist alles, was anders so zu mir genommen wird, einfach im Weg oder uninteressant geworden. Das ist auch wie, ich weiß nicht, ich habe auch Videospiele irgendwie eine Sucht gehabt als 14-Jähriger und das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Also so,
ein bisschen Disziplin ist nicht schlecht.
Ja, und vor allem, wenn man sieht, dass es was im Weg steht, das man mehr liebt als alles andere, dann ist es einfach egal.
Ich habe mir die neue Währung angeschaut im Musikbusiness. Auf deinem PR-Zettel steht aktuell 36 Millionen Streams, 122.000 monatliche Hörer, 40.000 Follower.
Wow.
Von Langspielplatte, CD ist nicht mehr die Rede. Aber auf dem Weg reicht's zum Leben? Oder braucht
wegen
man?
Wegen Spotify?
Mai.
Das wäre süß. Das wäre super. Nee, das würde nicht reichen. Wir sind total angewiesen auf die Live-Konzerte und die zweite Sparte, wie Musiker heutzutage dann noch Geld verdient haben, war eben Sync, also Film und Advertisement, was jetzt von AI abgelöst wird. Also geht bitte auf Live-Konzerte, sonst sind wir alle weg bald.
Im November, Dezember in Bayern, einige Termine.
Ja.
Die möchte ich jetzt gar nicht alle einzeln runterhecheln, man hat es vergessen wahrscheinlich bis dahin, aber Augen und Homepage von Bayern 2 offen halten. Es geht von Bayreuth bis runter zu uns, oder?
Ja, vielen Dank fürs Mitmachen und Repräsentieren.
Ja, und da läuft sowohl der neue Jesper als auch der 20-jährige Kracherte.
Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche, die alten Songs wieder ins Set mit reinzunehmen mit den neuen, weil ich glaube, dass es alles eigentlich sehr gut zusammenpasst, wenn man ein ähnliches Gesicht gibt. Ich habe auf jeden Fall Bock, auch mal wieder ein bisschen verzerrte Gitarre zu spielen.
Es hat auch was, so ein Gedröhne. Ich versuche nur die ganze Zeit zu enträtseln, was das große Tattoo auf der Brust dank Unterhemd, das ein bisschen Einblick lässt. Thanks for the Jazz. Das hat aber wehgetan, oder? Das sind ganz schön große Buchstaben.
Das tut tatsächlich, ich meine, auf der Rippe tut es ein bisschen weh in der Mitte, aber ansonsten nur auf dem Brustmuskel nicht, nee. Alles also, am Knochen tut weh, ja.
Aber Jazz ist jetzt das zentrale Wort auf dem Körper.
Das war irgendwann mal, wann war das? Da war ich noch mit Larry zusammen. Dann war das 2000. Ach, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen, natürlich vielen Dank an die Musikrichtung, an die Kultur, die Jazz geboren hat und an die Verrücktheit. Crazy.
Passt ja auch zuletzt der Wohnortwechsel. Ich dachte mir auch, Mai, wie alle ist er nach Berlin.
Ja.
Da muss man hin oder was?
Nee, ich wollte eigentlich nach Hamburg, aber ich habe mich dann verliebt und bin nach Berlin. So einfach mit mir.
Und very simple man. Die Stadt ist geblieben und die Liebe auch?
Wir sind nicht mehr zusammen, aber die Stadt ist geblieben. Ja, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja.
Beziehungsstatus aktuell?
Newly single.
Nearly single.
Was newly.
Ach, newly. Yeah. Ich sage jetzt nicht wie bei so einem Rockstar, er ist zu haben oder irgendwas Abgedroschenes. Er ist vor allem in ein paar Tagen endlich 32?
Ja, ich freue mich auf jeden nächsten Geburtstag. Ja. Tatsächlich, ja, es wird immer geiler.
Weil im die Kopf. Nebel sich immer mehr lichten?
Tatsächlich, ja. Ich schaue schon auf meine 20er Jahre ein bisschen zurück als was ich nicht unbedingt gerne wiederholen möchte. Also ich bin froh, 32 zu sein.
Und auf dem Weg nochmal Glückwunsch an Papa, der heute wie alt wird?
60 Jahre alt. 60 stolze Jahre, Vater.
Und der Sohn war im Radio. Danke, Jesper Munk. Danke für die Stunde. Und alles Gute auf der Lebensreise.
Ich danke dir und euch für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank.
So gingen wir vor 17 Monaten auseinander. Derzeit ist Jesper Munk mit seinem neuen Album Yesterdays auf Tour und kommt dabei dreimal in Bayern vorbei. Am 23. Oktober im Münchner Ampere, tags drauf im Jakob-Meyer-Saal in Dorfen und Ende November in den Kammerspielen in Ansbach. Das Gespräch können Sie 7 Tage lang in der BR-Radio-App nachhören oder jederzeit in der Podcast-Version.